Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Heute hört ihr eine etwas andere Folge. Normalerweise sitzen wir hier zu zweit im Studio und sprechen über die großen und kleinen Fragen des Älterwerdens. Diesmal kommt diese Episode direkt von einer Bühne, aus dem Futurium in Berlin. Dort durfte ich im Rahmen des Wissenschaftsjahres Medizin der Zukunft mit Menschen sprechen, die sich jeden Tag mit der Frage beschäftigen, wie wir Gesundheit, Medizin und wissenschaftliche Erkenntnisse künftig besser in unseren Alltag bringen können. Mein heutiger Gast ist Kinderarzt, Wissenschaftskommunikator und Podcaster. Gemeinsam mit seinem Kollegen erreicht er über soziale Medien und den Podcast Hand, Fuß, Mund Hunderttausende Menschen. Er erklärt Medizin verständlich, räumt mit Mythen auf und zeigt, warum gute Gesundheitsinformationen heute wichtiger sind denn je. Denn wir leben in einer Zeit, in der Wissen jederzeit verfügbar scheint und gleichzeitig falsche Informationen oft genauso schnell verbreitet werden wie wissenschaftliche Fakten. Wie verändert Social Media die Beziehung zwischen Ärztinnen, Ärzten und Patienten und Patientinnen? Warum vertrauen manche Menschen lieber einem Influencer als einer wissenschaftlichen Quelle? Welche Verantwortung tragen Plattformen? Und wie könnte medizinische Kommunikation in Zukunft aussehen? Darüber spreche ich mit Dr. Nibras Nami. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Du arbeitest als Kinderarzt und bist gleichzeitig sichtbar in den sozialen Medien. Irgendwann wird klar gewesen sein, Medizin endet gar nicht an der Praxistür. Wann hast du denn gemerkt, dass ärztliche Arbeit heute auch mit Öffentlichkeit und Kommunikation zu tun hat?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Dass Kommunikation wichtig ist, das wird einem zumindest in der Kindermedizin, wo ich arbeite, ja ein bisschen in die Wiege gelegt. Wir müssen immer gut kommunizieren, weil Eltern haben viele Fragen und machen sich um das Wichtigste in ihrem Leben, ihre Kinder, viele Gedanken. Und auch die Kinder selber haben viele Fragen. Und irgendwann fiel natürlich auf, das war sehr früh in meiner Ausbildung, dass wir nicht immer genug Zeit haben, das alles zu beantworten. Und gleichzeitig fühlen die Eltern sich im Dschungel des Internets auch manchmal nicht gut aufgehoben. Das verstärkt die Fragen manchmal sogar noch. Und da war klar, wir müssen an der Kommunikation noch was schrauben. Die paar Minuten, die wir im Alltag haben, die reichen nicht. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das machen. Und da ist die digitale Welt ein Segen, weil man da einfach sehr, sehr viel machen kann und auf einen Schlag sehr viele Menschen effektiv aufklären kann.
Und war das denn für euch, du machst das ja noch zusammen mit deinem Partner, war das für euch denn ein Prozess? Weil es gibt ja ganz viele Ärztinnen und Ärzte und die sehen ja auch alle den Kommunikationsbedarf. Gehen aber nicht alle in die Öffentlichkeit, vielleicht auch aus Angst, irgendwie laut Dinge zu sagen, angreifbar zu sein. Nimm mich mal ein bisschen mit in diesen inneren Prozess, der bei euch abgelaufen ist, bevor ihr dann wirklich rausgegangen seid mit diesen Themen.
Ich glaube, viele würden das gerne machen, aber bei vielen mangelt es auch an der Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Freizeit baden, wir haben sie uns irgendwie dann doch genommen. Das war natürlich ein Prozess, aber als die Idee aufkam, das war so Ende 2019, mit der Aufklärungsarbeit erstmal mit einem Podcast anzufangen, war eigentlich die Idee zwar schön, aber ich dachte, das gibt's doch bestimmt schon. Und als wir dann nachgeschaut haben, gab es gar kein deutschsprachiges Format zur Kindergesundheitsaufklärung. Und da war ich dann angefixt, muss ich sagen. Da habe ich dann direkt gedacht, dann machen wir das. Mhm. Und kurze Zeit später haben wir dann auch bei sozialen Medien angefangen. Auch da war im deutschsprachigen Bereich wenig unterwegs. Und das Ganze hat sich enorm entwickelt. Also wenn man jetzt guckt, wie viele Medizin-Podcasts und wie viele Medizin-Kanäle es mittlerweile gibt, in den letzten 5 Jahren ist das wirklich durch die Decke gegangen, das Thema.
Absolut, aber auch bei euch hat sich das ja ganz stark entwickelt. Ich weiß noch, wir haben ganz am Anfang, als ihr angefangen habt mit Podcasten und ich auch noch für ein altes Format von mir mal eine Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, wie da eure Hörerzahlen waren und eure Followerzahlen, aber es ist, glaube ich, kein Vergleich zu dem, wie sich das jetzt entwickelt hat. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen auf diese Reise mit, was ihr alles so erlebt habt, auch dadurch, dass ihr euch getraut habt, in die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, ich glaube, mit dem Podcast hat es ja angefangen, das wurde extrem gut angenommen, vor allem von Eltern, die wirklich busy sind, weil sie gesagt haben, ich kann endlich mich weiterbilden, während ich mich um meinen Säugling kümmere, während ich stille. Ich kann nachts, wenn Wachzeiten sind, was hören, beim Spazierengehen, wenn ich einen Haushalt regulieren muss. Das alles waren Gelegenheiten, wo man trotzdem gleichzeitig sich was anhören konnte über medizinische Themen. Und auf den Social Media Plattformen war das für uns quasi die logische Konsequenz, das zu machen. Und weil man dort auch visuelle Dinge darstellen kann, die in Podcasts nicht möglich sind. Also wir zeigen dort zum Beispiel ganz plakativ, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ein Kind Atemnot hat? Wie erkenne ich das als Eltern? Das ist ja nicht immer so eindeutig. Die Anfangszeichen können subtil sein. Und wenn man die dann sieht und versteht, dann kann man dem Kind frühzeitig helfen. Und das ist sehr, sehr gut angekommen, weil das ist ja eigentlich die Essenz von Prävention. Und wir kriegen häufig die Kommentare, ja, warum hat mir das nicht einer früher schon mal erzählt? Das liegt eben daran, dass das nicht vorgesehen ist, solche Trainings zu machen. Ich sag mal, vor der Geburt gibt's ganz viel Geburtsvorbereitung, aber danach hört das ganz schnell auf. Und da finde ich, ist es sehr schön, dass wir gerade bei der Kindermedizin dort reinkommen können und weitermachen können mit der vorbereiteten Ausbildung. Klassisches Beispiel auch der Fieberkrampf ist so eine Erkrankung, die sehr schrecklich aussieht. Den Satz, den ich häufig höre in dem Zusammenhang ist, ich dachte, mein Kind stirbt. Auf der anderen Seite ist es medizinisch gesehen aber eigentlich sehr harmlos. Aber das zu wissen, das ist total toll, wenn man das vorher weiß. Nachher ist es auch beruhigend, aber in der Situation selber, das ist eins der häufigsten Feedbacks, was wir bekommen haben, dass es ihnen sehr geholfen hat, vorher über den Fieberkrampf zu lernen und als er eintrat, dann die Ruhe bewahren zu können. Und das finde ich ist immer schön, sowas zu hören.
Findest du denn eigentlich auch, dass die Politik da auch mal in die Verantwortung gehen müsste und Geburtsvorbereitungskurse, vielleicht auch Erste-Hilfe-Kurse für Säuglinge und für kleine Kinder auch standardisieren sollte oder verpflichtend machen sollte?
Ja, da sind wir bei so einem plakativen Thema, wo manchmal gesagt wird, vielleicht brauchen wir so einen Elternführerschein, genauso wie der, der einen Führerschein macht und einen PKW über die Straße bewegt, einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Sollte es vielleicht sein, dass zumindest mal jemand, der Eltern wird, vielleicht, wenn er sein Kind anmelden möchte bei der Stadt, dass er dann einmal auch so einen Erste-Hilfe-Kurs-Bescheinigung vorlegt, fände ich toll. Aber meines Wissens gibt es da keine festen Bestrebungen, dort in die Prävention bei Kindern aktuell dafür die Eltern mehr zu machen.
Mhm. Wissenschaft ist ja ein Prozess und kein fertiges Produkt. Und bei Social Media braucht es aber ganz oft so Klarheit, schnelle Antworten auf Probleme, die es gibt. Wie hältst du denn dieses Spannungsfeld aus, die Dinge, die eigentlich super komplex sind und sich auch immer noch weiterentwickeln, für den Moment auf den Punkt zu bringen?
Ja, man muss sich immer bewusst sein, das gebe ich auch immer als Tipp weiter an alle, die dort auch aufklären möchten. Man kann kein riesiges, komplexes Thema dort verpacken. Es geht nicht darum, den Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel die Aufklärung von komplexen Erkrankungen wegzunehmen, sondern wir wollen sie ergänzen und vielleicht durch gewisse Aspekte auf gewisse Themen auch aufmerksam machen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich auf sozialen Medien auch auf gewisse Punkte fokussiert und damit vielleicht so ein bisschen den Interessenstein beim Zuschauer ins Rollen bringt. Ja. Und dann auf andere Angebote der weiteren Vertiefung hinweist, zum Beispiel auf dem Podcast, da kann man ja deutlich länger sprechen. Bei Social Media hat man 1 bis 3 Minuten maximal. Beim Podcast können wir natürlich grundsätzlich unbegrenzt über ein Thema sprechen. Und so finde ich es auch schön, wenn die verschiedenen Medienformen sich gegenseitig ergänzen. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, die Vereinfachung ist bei vielen Menschen auch einfach notwendig, dass sie das auch verstehen. Und die Aufmerksamkeitsspanne hat sich bei vielen Menschen auch verändert, dass man so viel mehr auch gar nicht reinbringen kann in eine Informationssession. Da kann man also nur Nudging betreiben, so nennt man das ja, dass man so anstupst, ne, und indem man Ideen setzt oder gewisse Warnsignale in die Köpfe bringt, die sie dann wiedererkennen sollen an einem gewissen Punkt. Und damit kann man schon extrem viel bewirken. Es muss nicht immer alles bis Adam und Eva erklärt werden.
Mhm. Aber sind wir da dann vielleicht auch an einem Punkt, wo andere Creator, Medfluencer und so weiter vielleicht Informationen so verkürzt weitergeben, dass man auch schon an Desinformation denken muss?
Ja, also Desinformation oder zumindest falsch verstandene Informationen, da sprichst du einen wunden Punkt an. Ich sag oder zitiere immer diesen sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Das ist das wissenschaftliche Wort für das Phänomen, dass wenn man eigentlich man sich nur kurz mit einem Thema auseinandergesetzt hat, dass man schnell das Gefühl hat, Experte zu sein auf dem Gebiet. Gerade das Internet beschleunigt das, weil wir ja die Möglichkeit haben, schnell auch an wirklich ja bedeutende Quellen zu kommen. Auf einmal liest man so ein Paper irgendwo, vielleicht sogar nur die Übersicht von dem Paper und da denkt, man hat es alles jetzt verstanden. Dabei lässt man außer Acht, dass Wissenschaft ja ein Dialog ist, wo hin und her diskutiert wird. Mal kommt die Veröffentlichung, mal kommt da eine Veröffentlichung, dann braucht man wieder eine Meta-Analyse, die das alles zusammenfasst. Mhm. Und typisch für den Dunning-Kruger-Effekt ist auch, das kennt jeder, der, glaube ich, eine Ausbildung, Studium oder so gemacht hat, wenn man sich mal mehr damit beschäftigt, dann merkt man doch, das ist doch etwas komplizierter, als ich dachte. Mhm. Und für den schnellen Leuchteffekt auf Social Media wird es häufig, ich will nicht sagen bewusst, aber zumindest ja nicht sorgfältig genug recherchiert. Und auch der Erfahrungsschatz ist nicht groß genug, um zu erkennen, ich bin eigentlich jetzt nicht ausreichend informiert. Also auch auf Seiten der Creator gibt es das, dass wie bei den Eltern, die googeln, zu wenig recherchiert wird und zu schnell dann rausgefeuert wird, der Content. Weil das läuft auch gut und es gibt bei manchen Creatern ja auch leider falsche Anreize durch Geld verdienen, durch irgendwelche Werbekooperationen. Das ist bei Medizinstudierenden zum Beispiel ja gar nicht reguliert im Vergleich zu Ärzten, die da ja eigentlich starke Einschränkungen haben. Und das ist natürlich sehr verlockend dort dann, indem man sehr viel da rausfeuert, ohne vielleicht das alles richtig gründlich dargestellt zu haben, ja, zum Beispiel Reichweite zu erzeugen.
Aber da sind wir wieder dabei. Also gibt es irgendeine Art von Kontrolle, die da auch mal hinschaut? Weil das ist, kann ja tatsächlich auch sehr leicht ganz gefährlich werden auf einmal.
Grundsätzlich kann man Content bei den Social Media Plattformen ja melden, auch wegen Falschinformationen. Aber meiner Erfahrung nach muss das schon wirklich massiv falsch sein und von sehr vielen Menschen gemeldet werden, damit dann eine Sperrung von einem Video, geschweige denn von einem Kanal, der regelmäßig falsch informiert, stattfindet. Und viele von denen öffnen dann einfach wiederum einen neuen Kanal und fangen wieder von vorne an. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und dann gibt's auch noch Social-Media-Kanäle, über die sprechen viele nicht so vertieft, die aber auch aus meiner Sicht gefährlich sind. Das sind zum Beispiel Plattformen wie Telegram, wo es Gruppen gibt, die in so einem geschlossenen Ökosystem moderiert von jemandem, der so eine Meinung auch dann allen aufdrücken möchte und andere Meinungen nicht zulässt. Da gibt es so Bubbles, in denen ganz, ganz furchtbare Falschinformationen richtig hochkochen. Noch viel mehr als auf diesen öffentlichen sozialen Medien wie Instagram oder TikTok. Und da muss man solche Plattformen mehr in die Verantwortung ziehen. Wenn ich mir das wünschen könnte, würde ich mich sehr freuen, wenn alle großen Social-Media-Plattformen Teams integrieren, die sich viel stärker um die Meldung von Falschinformationen kümmern würden, vor allem jetzt in meinem Bezug auf den medizinischen Bereich bezogen. Das ist aber, glaube ich, nicht so richtig vorgesehen. Wenn man gerade auch rüberschaut über einen großen Teich, ist ja Desinformation bis hin in die obersten politischen Etagen leider salonfähig geworden. Und die da mit am Tisch sitzen von den sozialen Medienplattformen sind angehalten, eher da diese Informationen da alle frei kursieren zu lassen.
Kannst du mal ein Beispiel für so eine Telegram-Gruppe beispielsweise jetzt geben, also was passiert da, wie sind die aufgebaut, wer steckt dahinter, wer konsumiert das?
Also es gibt zum Beispiel Gruppen bei Telegram, aber auch bei Facebook, wo sich Leute treffen, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen und da zum Beispiel Strategien suchen, wie man dem entgehen kann. Es gibt ja auch die Masernimpfpflicht zum Beispiel, wo man zumindest angehalten ist, eine Strafe zu zahlen, wenn man sich nicht daran hält. Und da wird dann gefachsimpelt, wie kann man das umgehen. Während der Corona-Pandemie gab es ja auch Probleme mit gefälschten Impfausweisen. Da wird, glaube ich, sehr, sehr viel geguckt, wie können wir den eigentlichen Empfehlungen ausweichen. Und natürlich sehr viel Negatives und Falsches verbreitet über diese Institutionen. Zum Beispiel auch Mythen wie Ärzte bereichern sich durch Impfungen finanziell. Ja, das ist nicht der Fall. Ärzte verdienen kaum etwas durch eine Impfung. Das ist alles budgetiert. Dafür gibt es irgendwelche Ziffern. Das ist eine ganz normale Regelleistung. Das ist nicht so, dass, wie es in solchen Gruppen teilweise behauptet wird, dass da eine Bereicherung stattfindet. Aber dadurch, dass das in diesen Kesseln hochkocht, glauben einfach viele Leute da dran und andere Meinungen werden da gar nicht zugelassen.
Mhm. Wo liegen denn, abgesehen von Desinformation, für dich die größten Missverständnisse darüber, wie über Medizin und Wissenschaft öffentlich gesprochen wird?
Also was ein großes Problem ist, aus meiner Sicht, ist auch die Intransparenz der Wissenschaftskommunikation auf den Plattformen. Es gibt keine Regelung, dass die Menschen, die dort was von sich geben, irgendwie darstellen müssen, was für eine Kompetenz sie eigentlich haben. Es kann jemand, der ein Video nett schneiden kann, viel mehr Reichweite generieren, obwohl er vielleicht gerade noch im Medizinstudium steckt, als der Professor, die Professorin, die schon seit 30 Jahren Wissenschaft zu diesem Thema macht, aber vielleicht nicht die Videoskills hat, um das rüberzubringen. Und aus meiner Sicht müsste es auch für die Verbraucher, also die Menschen, die sich informieren wollen, Möglichkeiten geben, dort Transparenz reinzubekommen. Zum Beispiel, dass eine Ärztekammer sagt, wir führen hier ein Register, wo man nachgucken kann, wenn da jemand Social Media macht, dann tragen wir ein, welchen Ausbildungsstand der hat. Wahrscheinlich alles auf freiwilliger Basis, aber es würde schon sehr helfen, dass es irgendwo eine Anlaufstelle gibt, außerhalb der Plattform, weil die Plattformen selber machen es ja nicht, wo man sich informieren könnte und wo Transparenz generiert wird.
Aber siehst du denn auch die Plattform selbst in der Verantwortung? Ich meine, man könnte, du hast ja eben den Elternführerschein angesprochen, man könnte ja da auch ein System einführen, dass eben nur diese Videos auch verbreitet werden oder die Kreatoren auch nur zugelassen werden, die entsprechende fachliche Kompetenz haben.
Absolut, aber die Plattformen sind leider daran interessiert, dass die User viel in der App Zeit verbringen. Und denen ist leider alles recht dafür. Das heißt, ein Video, was polarisiert, weil es nicht korrekte Informationen darstellt, aber den Zuschauer bindet, ist für die Plattform von Vorteil. Und das ist deren Interessenskonflikt, warum, so glaube ich, sie nicht große Mühen da reinstecken, solche Kanäle zum Beispiel zu blockieren oder einzuschränken. Es wäre ja relativ leicht, glaube ich, technisch möglich, dass man sagt, na gut, wenn ein Kanal häufig gemeldet wird wegen falscher Informationen, dann sollte der Algorithmus diesen Kanal ein bisschen runterdimmen und dann die Reichweite reduzieren. Das wird ja auch wegen anderer Sachen gemacht. Das kann das System, tut es aber nicht. Und deswegen sehe ich da sehr, sehr stark die Plattform in der Verantwortung. Und sowas müsste man schauen, ob man das auf EU-Ebene, weil da hat man ja die Möglichkeit, auch Firmen zu zwingen, Dinge umzusetzen, ob man sowas wie medizinische Korrektheit, medizinische Falschinformationen thematisiert auf EU-Ebene, um Social-Media-Plattformen dazu zu bringen, hier mehr Kontrolle einzuführen. Mhm.
Kommen wir mal zur Beziehung zwischen Eltern und KinderärztInnen. Da hat sich ja viel verändert, eben weil Eltern so gut informiert sind. Wie würdest du diese Veränderung der Beziehung beschreiben?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass Eltern und KinderärztInnen eine sehr gute Beziehung haben, weil wir sitzen in einem Boot und ziehen an einem Strang für die Kindergesundheit. Und das war schon traditionell immer so, dass das Verhältnis zwischen Eltern und Kinderärzten grundsätzlich ein gutes ist, weil alle das Wohl des Kindes im Kopf haben. Jetzt ist es natürlich so, dass heutzutage die Fragen der Eltern mehr geworden sind. Dafür gibt es verschiedene Faktoren. Wir haben schon besprochen, es gibt weniger Zeit für Aufklärung. Es gibt aber auch zum Beispiel für Eltern weniger Zeit zu Hause mit dem Kind. Immer mehr Eltern müssen beide Vollzeit berufstätig sein, sodass da auch der Erfahrungsschatz im Umgang mit dem kranken Kind weniger wird. Und heutzutage leben auch immer weniger Menschen in einem Mehrgenerationenhaushalt, wo vielleicht die Oma, der Opa, der Erfahrung hat, dann den jungen Eltern mal zeigt, ja, so kann man das machen, hier mach dir keine Sorgen, Temperatur ist nur leicht erhöht, machst du so einen Wadenwickel. Das sind alles Dinge, die verloren gehen. Das sind Informationen, die nicht mehr weitergegeben werden. Und das sorgt für, aus meiner Sicht, ein Spannungsverhältnis in dem eigentlich guten Beziehungsgebiet zwischen Kinderärzten und Eltern, weil jeder, der schon mal in der Kinderarztpraxis war, weiß, da ist einfach nicht viel Zeit. Und dieses Mehr an Fragen, auch vor allem durchs Internet, dem kann nicht immer begegnet werden. Und wir haben zum Beispiel auch in unserer Community Umfragen gemacht und es sind wirklich bis zu 80%, die sagen, es ist einfach viel zu wenig Zeit in der Kinderarztpraxis. Reicht bei banalen Sachen vielleicht so gerade, aber sobald Kinder auch chronisch kränker sind, geht da sehr, sehr viel auch verloren. Und es ist auch risikoreich, wenn Informationen nicht ausreichend gut rübergebracht werden können.
Und wie begegnet ihr dem in der Praxis?
Also man kann natürlich versuchen, sich mehr Zeit zu nehmen. Ich habe aber großen Respekt vor niedergelassenen Kinderärzten und Ärztinnen, die natürlich aufgrund von Budgetbeschränkungen, wie viel sie zum Beispiel für einen Fall bekommen. Also ich glaube, die wenigsten wissen, dass eine Kinderarztpraxis für ein Quartal bei einem Kind 45 Euro ungefähr bekommen. Egal wie oft es kommt. Also klar, das kann ein, zwei Mal vielleicht im Quartal sein. Manche Kinder kommen aber 10 Mal in einem Quartal. Es bleibt dabei. Und auf dieser Basis lässt sich das nicht verbessern mit den zeitlichen Ressourcen. Und es gibt Praxen, die greifen auf andere Mittel zu, modernere Mittel, telemedizinische Mittel zum Beispiel, dass man vielleicht auch mal Gespräche digital führt, dann hat man zumindest dort so ein bisschen Zeiten gespart. Viele Praxen versuchen im Online-Bereich auch Dinge anzubieten, aber in den meisten ist da Personal, was einfach so viel zu tun hat, dass es dafür einfach nicht die Zeit hat und auch nicht die Energie. Und gleichzeitig haben wir auch das Problem, dass Praxen immer mehr auch zumachen, weil Boomer-Generation, das ist eine Generation, die viele Ärzte hervorgebracht hat, die jetzt aber alle so vor der Rente stehen. Das heißt, wir sind da wirklich einfach vor vielen Herausforderungen gestellt, die wir noch lösen müssen. Also ich kann dir leider nicht nur positive Lösungsvorschläge nennen, weil ich glaube, sehr viele zerbrechen sich darüber aktuell den Kopf. Wie machen wir das in Zukunft? Mhm.
Zukunft ist ein gutes Stichwort, denn wir sprechen ja heute über die Medizin der Zukunft. Wenn wir jetzt auf die Generation unserer Kinder schauen, wie wird die Generation medizinisch begleitet werden im Vergleich zu der Elterngeneration? Wo siehst du die größten Unterschiede?
Ich glaube, dass die medizinische Begleitung der Kinder, vor allem dann, wenn sie wirklich krank sind, trotz allem, trotz vielleicht auch negativen Aspekten der Medizinkommunikation, besser wird. Ich bin ja beheimatet in meinem Schwerpunkt der Kinderonkologie und das ist ein Bereich, wo man quasi live dabei zugucken kann, wie die Medizin besser wird. Wenn wir uns so Kurven anschauen, was für Überlebenschancen hatte es mit einer Leukämie zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren und im Vergleich zu heute, dann sind das Kurven, die steil ansteigen. Und ich glaube, die wenigsten wissen, dass zum Beispiel eine akute lymphatische Leukämie heutzutage bei über 90% der Kinder geheilt werden kann. Das, was vor noch 50 Jahren, 60 Jahren eigentlich das sichere Todesurteil war. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sogar anfangen, die klassische Chemotherapie auszutauschen mit Immuntherapien, die neu entstehen. Viel präzisere Therapiemöglichkeiten, nicht mehr so dieser grobschlächtige Hammer der Chemotherapie, der auch vieles anderes kaputt macht. Das nur als Beispiel dafür, was da alles entsteht. Viele andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Mukoviszidose, noch vor 20 Jahren wirklich eine Erkrankung, wo man gesagt hat, okay, das junge Erwachsenenalter ist so das, was man erwarten kann als Lebenserwartung. Heutzutage durch moderne Therapien viel, viel mehr möglich. Da kann ich jetzt, könnte ich etliche Beispiele nennen. Also grundsätzlich würde ich sagen, da sieht es sehr positiv aus.
Welche Rolle werden denn digitale Gesundheitsangebote und auch KI und personalisierte Medizin und auch Prävention spielen? Was verändert sich da?
Wir haben in Deutschland ein Problem mit der wachsenden Zahl von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und es gibt dafür aber kaum ein Angebot, das aufzufangen. Und da sehe ich in diesem Beispiel ein großes Potenzial für die Integration von zum Beispiel Gesundheitsanwendungen, die dort schon frühzeitig Patienten zumindest bei der Wartezeit auf einen Therapieplatz helfen können oder bei, sagen wir mal, kleineren oder kurzfristigeren Belastungen und Belastungssituationen im psychischen Bereich das abfedern können. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, von so Gesundheitsanwendungen zu profitieren. Auch die Entwicklung der KI verfolge ich natürlich auch total interessiert. Und da wird auch mittlerweile gesagt, davon profitieren Kinder natürlich sehr, weil zukünftig eigentlich fast schon verlangt werden muss von Ärzten und Ärzten, auch mit der KI zusammenzuarbeiten. Da gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, dass in diesem Teamwork aus erfahrenen Ärztinnen und Ärzten plus Technologie eigentlich die besten Ergebnisse rauskommen. Und die Wartezeit auf die Stellung einer seltenen Diagnose bei vielen Kindern sicherlich deutlich verkürzt werden kann.
Was sind denn die neuesten Entwicklungen in der KI-Forschung in der Medizin?
Also da gibt es, glaube ich, verschiedenste Zweige. Da bin ich als Nicht-Wissenschaftler auch nicht in allen Bereichen drin. Ich weiß, dass es natürlich in der Datenauswertung enorme Fortschritte gibt, was viel schneller geht als vorher. Es gibt auch sogenannte digitale Patientenzwillinge, die anhand deren man gewisse medizinische Prozesse, Therapien simulieren kann, womit man auf der Basis von KI-Rechenmodelle aufstellen kann und zu Informationen gelangt, was wäre denn, wenn wir in einer Therapie was verändern, auch in der Onkologie? Was hat das für einen Einfluss auf das Überleben zum Beispiel eines Patientenkollektivs? Das ist durch KI möglich. Aber auch im Bereich Diagnosestellung gibt es da viele Technologien, die gerade entstehen an vor allem medizinisch orientierten Chatbots. Es gibt jetzt, glaube ich, auch ChatGPT Health zum Beispiel. Habe ich leider noch nicht mich mit beschäftigen können, was aber speziell darauf ausgerichtet ist, die Diagnose bei einem Patienten schneller zu stellen und auch gerade seltene Erkrankungen früher zu erkennen.
Okay, aber das Tool wird dann von Ärzten benutzt und das ist nicht für uns Patienten sozusagen.
Es wird auf beiden Seiten dafür gearbeitet. Okay. Und dass Ärzte auch entlastet werden von KI, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in Zukunft mehr sehen werden, weil jeder kennt diese Klinik-Software, wo dann irgendwie so eine Station ist, wo die Patienten anklickbar sind, die Laborwerte, wo viele Ärzte immer noch mühsam den ganzen Abend irgendwelche Arztbriefe tippen oder diktieren. Da kann ich mir unfassbares Potenzial vorstellen, der Bürokratiereduzierung durch KI, wo eine KI, indem man einfach nur die notwendigen Befunde anklickt, einen Arztbrief zum Beispiel generiert und der Arzt, die Ärztin, den nur noch korrigieren muss und dadurch statt einer Stunde da nur noch ein paar Minuten dran sitzt und dann wieder mehr Zeit hat, um das Wesentliche zu machen, den direkten Patientenkontakt vor allem.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, gehen wir nochmal zurück zu der Kommunikation. Welche Veränderung in der medizinischen Kommunikation würde aus deiner Sicht sofort einen spürbaren Unterschied machen?
Ja, wenn wir falsche Informationen besser sichtbar machen und besser ahnden könnten, wenn wir durchsetzen würden, dass Social-Media-Plattformen dazu verpflichtet sind, sich um Falschinformationen besser zu kümmern und eben die Kanäle, die sowas machen, dafür zu bestrafen. Ich meine jetzt nicht im Sinne von irgendeiner Freiheitsstrafe, aber allein schon denen die Reichweite wieder auch zu entziehen. Weil das ist ja immer eine Motivationssache. Erreiche ich damit nicht viele Leute? Profitiere ich nicht davon? Kann ich weniger von meinen Produkten verkaufen? Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Ist auch ja eine Motivation vieler Leute, die dort falsche Informationen verbreiten. Die möchten auch den Leuten irgendwas andrehen. Wenn diese Motivation nachlässt, dann glaube ich, trocknet auch so ein bisschen dieses Flussbett der Falschinformationen dann auch mit der Zeit aus. Aber dafür müsste man da konsequent vorgehen. Und wenn ich es mir wünschen könnte, dann hätte jede Plattform eine breit aufgestellte Taskforce, die solche falschen Sachen erkennt und dann beseitigt.
Und ganz zum Schluss würde ich gerne noch wissen, was macht dir denn Hoffnung, wenn du an die gesundheitliche Versorgung und auch die Gesundheitskompetenz der nächsten Generation denkst?
Beim Thema Gesundheitskompetenz erleben wir trotz Desinformation natürlich einen Wandel. Ich merke, dass Eltern unfassbar gut informiert sind und wir die Möglichkeit haben, über viel komplexere Dinge viel früher zu sprechen, weil sie häufig schon gut informiert auch in die Praxis kommen. Und ich glaube, dass hier weiterhin das Potenzial besteht, auch gemeinsam besser, schneller den Kindern helfen zu können, indem man zum Beispiel durch Technologie oder der Zusammenarbeit mit den Eltern, wie gesagt, wir ziehen an einem Strang, schneller zu Diagnosen zu kommen von seltenen Erkrankungen. Seltene Erkrankungen sind zwar selten, aber wenn wir alle zusammenfassen, treten sie gar nicht mehr so selten in so einer großen Population mit 83 Millionen Menschen in Deutschland auf. Und da sehe ich einfach ein ganz, ganz großes Potenzial, dass die Kinder mit seltenen Erkrankungen früher ja einer guten und vernünftigen Therapie zugeführt werden, weil je früher wir bei vielen seltenen Erkrankungen mit der Therapie anfangen, desto besser ist die Prognose auf das lange Leben gesehen.
Super, Nivras. Ich danke dir ganz herzlich, dass du in meinen Podcast gekommen bist und ich danke dir für die großartige und tolle Arbeit, die du machst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.